Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wikinger. Überall Wikinger.
Die Wikinger bereiten sich auf eine Invasion vor.
Kämpfen.
Ihr seid hier! Für eure Familien! Ihr seid hier! Für eure Ehre! Ihr seid außerdem hier, weil ihr Wikinger seid!
Eieieiei. Wikinger auf Schlachtfeldern, Wikinger auf dem Meer, Wikinger im Wald, Wikinger beim Sex, Wikinger sogar im Weltall, überall Wikinger. Sagenumwoben und ein Großteil von dem, was ihr beim Streamer oder im Kino seht, ziemlicher Quatsch. Aber natürlich hat es die Wikinger wirklich gegeben und sie sind natürlich auch ein wichtiger Teil europäischer Geschichte. Und deshalb freue ich mich heute wirklich sehr, muss ich sagen, weil die Wikinger auch bei mir wirklich im Kleinhirn fest eingerastet sind, freue ich mich sehr, dass wir uns mit denen heute mal historisch befassen können. Und wir starten mit ihrem großen Auftritt auf der Weltbühne, wenn man so will, mit dem Wikinger-Überfall 793 auf Lindisfarne.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Skoll, Matthias.
Mahlzeit, ich habe das Schwert aus der Hand gelegt und bin bereit.
Hast du dein Methorn denn dabei?
Nee, es ist leer leider.
Wir fangen aber jetzt für einen Moment nicht in Lindisfarne an, sondern gehen nochmal ganz kurz nach Gotha, nach Thüringen, denn da würden wir euch, liebe History-Gemeinde, gerne live vor Ort treffen.
Und zwar geht es da nicht um die Wikinger, sondern um die jungen Pioniere am 26. Juni. Es geht los um 19 Uhr in der Stadthalle in Gotha. Und wir bitten euch alle, euch zahlreich anzumelden auf der Seite www.deutschlandfunknova.de. Da gibt es einen Button und da kann man sich anmelden.
Deutschlandfunknova.de für die Anmeldung. 26. Juni, Gotha, Thüringen. Da sehen wir uns in der Stadthalle. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Aber Matthias, jetzt, wo zum Wikinger liegt Lindisfarne?
Oder zumindest das, was heute noch davon übrig ist. Es ist die Nordostküste Englands, in der wir uns befinden. Dort steht und stand natürlich ein Benediktinerkloster. Am Ende des 8. Jahrhunderts war es eine Abtei unter der Leitung eines schottischen Mönchs. Der erste Bischof von Lindisfarne war ein gewisser Cuthbert von Lindisfarne, geboren 635. Gelebt hat er bis 687, also verstorben kurz bevor die Wikinger kamen.
Also Lindisfarne, dieses Kloster, ist uns heute vor allem in Erinnerung, eben weil es von Wikingern überfallen wurde, oder warum?
Ja, es gibt noch einen anderen Grund. Er ist natürlich zum Tourismusort geworden. Auf Ruinen laufen und sich der Vergangenheit sozusagen stellen. Mhm. Das ist sehr in. Die Gemäuer sind 1400 Jahre alt, so ungefähr jedenfalls. Und zum anderen ist es ein antikes Evangelienbuch, das aus Lindisfarne erhalten geblieben ist. Das ist eine Beschreibung der Liturgie, die im Kloster damals abgehalten wurde. Und sie stammt ungefähr jedenfalls aus dem Jahr 720. Und drittens schließlich ist dieses Kloster Mittelpunkt der Klosterkultur der Kelten gewesen. Also hier gab es schon eine ganz berühmte Schreibschule, man könnte also sagen so ein bisschen Hort der Bildung, die es eben auf dem europäischen Kontinent zu dieser Zeit in sehr vielen Orten gab. Also Lindisfarne war zu seiner Zeit eine der wichtigen christlichen Städten im Nordosten Englands.
Damit wird aber auch klar, warum es interessant war für die Wikinger, ne? Weil es da nämlich was zu holen gab. 793 ist das, da wird Lindisfarne von den Wikingern überfallen. Das war vielleicht der größte und wichtigste Überfall bis dahin, aber auch nicht der erste, ne?
Nein, es war genauer gesagt der dritte. Der erste war wohl 742 auf Burkhead Fort, das war eine kleine Halbinsel in Schottland. 742 der Wikingerüberfall und später durch ein Feuer mehr oder weniger zerstört. Und der zweite Überfall dann 787 ganz im Süden Englands in der Region South West England in Dorset. Und somit war 793 dann der dritte Überfall der Wikinger auf eine englische Ansiedlung. Und dieser Überfall, der ist Gegenstand von Filmen. In einer Episode der Vikings hört sich das so an.
In nomine Patria et Filii et Spiritus Sancti, Pater Noster quies in caelis.
Und dabei ist dann zu sehen, wie ungeheuer brutal die Wikinger die betenden Mönche regelrecht abschlachten und die christlichen Symbole verächtlich betrachten und dann eben auch zerstören.
Die Wikinger, Matthias, da verraten wir nicht zu viel, selber keine Christen, noch keine Christen, kann man vielleicht richtigerweise sagen, greifen eben diese Mönche im Kloster an. Haben wir es hier auch mit einem
Clash of Religions zu tun?
Also aus meiner Sicht würde ich mal sagen, ja, die heidnischen Wikinger, die wollten sich nicht missionieren lassen und die wollten auch nicht missioniert werden und sahen in den christlichen Symbolen Gegenstände des Feindes sozusagen, der auch nicht wirklich zimperlich war bei der Missionierung von Heiden. Ein Beispiel will ich mal sagen aus dieser Zeit, ziemlich gleichzeitig nämlich, werden die Sachsen von unserem berühmten Karl dem Großen nach der Schlacht gegen die Sachsengaue in Holstein vor die Wahl gestellt, tot oder Taufe. Mhm. 772 hatte er schon Irminsul, das Heiligtum der heidnischen Sachsen, zerstört. Und all diese ungeheure Brutalität, von der wir heute sicher auch noch hören werden, das war damals eben halt normal.
Mhm. Und sie ist der Stoff, aus dem heute fette Eventserien wie Vikings gemacht werden. Wir haben gerade was eingespielt, das vom Anfang war auch von Vikings Valhalla. Und da wird eben der Überfall auf Lindisfarne tatsächlich auch als reale Vorlage genommen für mehr oder weniger Hollywood-Stoff. Wir erzählen euch jetzt so ganz ohne Hollywood und fette Netflix-Produktion, was damals wirklich passiert ist. Genau genommen macht das unsere History-Fachfrau, wenn es auf die Insel geht, Wiebke Lehnhoff.
Lindisfarne, das ist eine kleine Insel vor der Nordostküste Großbritanniens. So nah am Festland, dass man bei Ebbe zu Fuß rüberlaufen kann. Dort gibt es seit Mitte des 7. Jahrhunderts ein Kloster, in dem Mönche in Ruhe und Abgeschiedenheit beten und arbeiten sollen. Das Kloster Lindisfarne wird ein Zentrum christlicher Kunst und Kultur. Denn in seiner Schreibschule werden begabte Jungen unterrichtet und kunstvolle Schriften hergestellt. Und Lindisfarne wird Wallfahrtsort, nachdem sein erster Bischof, Cuthbert, heilig gesprochen worden ist. Deshalb wird die Insel auch Holy Island genannt. Und dieser Ort wird am 8. Juni 793 von Wikingern überfallen.
Noch nie hat sich in Britannien solcher Terror ereignet, wie wir ihn jetzt von einem heidnischen Volk erlitten haben. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, dass ein solcher Angriff von See her möglich wäre. Seht, die Kirche des heiligen Cuthbert, mit dem Blut der Priester Gottes bespritzt, ihres Zierrats beraubt.
Das schreibt der gelehrte Angelsachse Alcuin, aufgeregt über den Wikingerüberfall in seiner Heimat. Er war selbst nicht dabei, sondern reagiert auf die Nachrichten und schreibt an den Abt von Lindisfarne.
Wenn die Heiden die Heiligtümer Gottes entweihen, das Blut der Heiligen am Altar vergießen, das Haus unserer Hoffnung verwüsten, im Tempel Gottes auf den Reliquien der Heiligen wie auf Straßendreck herumtrampeln, welche Sicherheit gibt es dann noch für Britanniens Kirchen?
Um diese Sicherheit steht es schlecht. Denn zum einen ist es damals in Britannien und Irland üblich, die Klöster an entlegenen Teilen der Küste zu bauen. Das heißt, es gibt meist keine angrenzenden oder nahegelegenen Siedlungen oder Städte, von denen schnell Hilfe kommen könnte. Zum anderen sind die Mönche unbewaffnet, wissen oft gar nicht, wie sie sich verteidigen könnten. Und selbst wenn, dann dürften sie es laut ihrem Glauben gar nicht. Was noch dazu kommt, ist die Technik der Wikinger-Überfälle, erklärt Historikerin Elizabeth Ashman-Rowe von der Uni Cambridge.
Sie hatten das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Wegen ihrer schnellen Langschiffe wussten ihre Opfer nie, wann sie auftauchen würden. Die Wikinger konnten sehr schnell heranrudern, angreifen, wenden und wieder wegfahren.
Das ist laut ExpertInnen eine Taktik, die vor allem auf Beute aus ist und weniger auf Verwüstung. Aber das widerspricht den zeitgenössischen Berichten zum Überfall der Wikinger auf Lindisfarne. Wie dem Brief von Alcuin. In der angelsächsischen Chronik und beim Mönch Simeon von Durham heißt es:
Sie erschlugen einige der Mönche, schleppten andere gefesselt mit sich. Den meisten rissen sie die Kleider vom Leib, stießen sie zu den Türen hinaus, nackt und mit Beschimpfungen überhäuft, und manche ertränkten sie im Meer.
Der Raubüberfall schockiert die Zeitgenossen, weil unbewaffnete Männer Gottes an einem so heiligen Ort angegriffen werden. In den Berichten wird auch unterstellt, die heidnischen Wikinger hätten dieses und andere Klöster gezielt angegriffen, um der christlichen Kirche zu schaden. Das ist schwer zu beurteilen, denn die Wikinger haben keine Berichte hinterlassen. Wir kennen also nur die Version der christlichen Geschichtsschreiber. Aber damals ist das Kloster von Lindisfarne berühmt in ganz Britannien für seine kostbare Ausstattung mit Gegenständen aus Gold und Silber. Es ist also denkbar, dass auch die gut vernetzten Wikinger davon gehört haben und einfach nur wegen der leichten Beute kommen. Eigentlich ist der Überfall der Wikinger auf das Inselkloster Lindisfarne auch gar nicht das erste Mal, dass Nordmänner an der britischen Küste auftauchen und an anderen europäischen Küsten. Vorher gab es wohl schon Handelsbeziehungen. Sicher liegt es auch an der Art dieses Überfalls im Jahr 793 und an den Berichten der Zeit, dass er als erster großer Raubzug der Wikinger in fremde Gewässer gewertet wird. Und es ist praktisch, eine Art Anfangsdatum zu haben. Danach stechen Männer aus dem hohen Norden noch mehrere hundert Jahre lang in See, um zu rauben, Handel zu treiben und um woanders zu siedeln.
Die Wikinger überfallen Lindisfarne im Norden Englands und sorgen für Angst und Schrecken in Europa. Wiebke Lehnhoff hat uns gerade noch mal mitgenommen ins 8. Jahrhundert. Angst und Schrecken. Herr Toplak, war das wirklich so? Haben die Wikinger für Angst und Schrecken gesorgt?
Ja, also das kann man definitiv so ausdrücken. Das können wir aus den Quellen der vor allen Dingen fränkischen Mönche schön ablesen, dass dort die Wikinger zu einer ja fast schon Naturkatastrophe, zu einer Geißel Gottes hochstilisiert werden, gegen die eigentlich nur noch beten hilft. Also das ist schon ein ziemlicher Ausdruck von Angst und Schrecken, würde ich sagen.
Archäologe Matthias Toplak bei uns in einer Stunde History, der einen besonderen Ort leitet, den ich leider noch nie besucht habe, nämlich das Wikingermuseum Heiterbu im hohen Norden in Schleswig-Holstein, wo vor gut 1000 Jahren tatsächlich auch eine Wikingersiedlung stand. Hallo Herr Toplak, schön, dass Sie da sind.
Moin.
Das muss ja vielleicht sogar so eine Art Dream come true sein für Sie, oder? Da vor Ort arbeiten zu können?
Das kann man sicherlich so sagen. Also ja. Der Platz Heiterbu ist zum einen einmal der einzige deutsche Wikingerfundplatz von großer Bedeutung und es ist im Endeffekt auch das Tor zum Norden, also der Umschlagplatz für alles, was zwischen Skandinavien und Europa, Mitteleuropa in der Wikingerzeit passiert. Also extrem bedeutsam, eigentlich kaum zu überschätzen.
Dann sind Sie genau der Richtige, um jetzt nochmal so ein paar Basics zu klären, Herr Toplak. Zum Beispiel, wenn wir sagen, die Wikinger, weil die Wikinger gab es ja im Grunde nicht.
Genau, da fängt es eigentlich schon an. Wikinger ist nichts anderes als eine Tätigkeitsbezeichnung, nämlich ein Mensch, der in dem Moment gerade auf Raubzug ist, ein Seeräuber oder ein Pirat. Das heißt, der Begriff Wikinger bezeichnet überhaupt gar kein homogenes, einheitliches Volk, wie wir uns das oftmals so vorstellen, die Wikinger, die Franken, die Sachsen. Und auch nur die allerwenigsten Männer werden einmal in ihrem Leben überhaupt so ein Wikinger gewesen sein, sind auf Raubzug gefahren, kamen dann wieder zurück und waren dann wieder Bauer, Fischer, Handwerker, Händler. Also das ist doch sehr begrenzt.
Aber irgendwelche Gemeinsamkeiten werden wir schon finden, oder?
Ja, also wir können durchaus schon von, vorsichtig ausgesprochen, einem Kulturraum der Wikinger sprechen. Mhm. Eine weitestgehend einheitliche Sprache, Dönsktüngü genannt, die altnordische Sprache, eine einheitliche Mentalität, ein einheitlicher Ausdruck in der Materialität. Denken Sie an die Bedeutung der Schiffe, diese Kriegerideologie. Mhm. Also da ist schon so ein Schirm über dem Ganzen drüber, das uns schon erlaubt, von einer einheitlichen Wikingerkultur zu sprechen.
Und dass es auch eher Nordmannen waren, also dass sie eher aus dem so skandinavischen Raum kamen, würde auch stimmen?
Naja, Norden ist auch immer eine Frage der Perspektive.
Stimmt,
ja. Also natürlich die Kerngebiete von dem, was wir als Wikinger bezeichnen, ist natürlich Skandinavien. Dänemark mit Teilen Norddeutschlands, Südschweden, Südnorwegen. Aber von da aus breiten sie sich ja im Endeffekt über die gesamte damals bekannte Welt aus, von der kanadischen Ostküste ganz im Westen, über den Nordatlantik bis hinein dann auch nach Osteuropa. Die Kiewer Rus ist maßgeblich auch durch den Einfluss von skandinavischen Wikingern entstanden.
Mhm. Und sie werden eben von wegen Angst und Schrecken sehr oft sehr brutal und blutrünstig dargestellt. Passt das zum historisch-archäologischen Befund?
Jein. Also natürlich waren diese Raubzüge mit extremer Grausamkeit und Brutalität durchgeführt. Es wurden Menschen abgeschlachtet, es wurden Menschen als Sklaven genommen, es wurde vergewaltigt, gebrandschatzt. Das steht völlig außer Frage. Wir müssen das eigentlich auch immer im zeithistorischen Kontext betrachten. Und da waren die anderen kulturellen Gruppen dieser Zeit jetzt auch nicht sonderlich friedliebend. Also Krieg und Gewalt war dort immer ein übliches Mittel der Auseinandersetzung. Was die Wikinger, und ich bitte denken Sie sich immer Anführungszeichen, wenn ich diesen Begriff verwende.
Mach ich.
Was die Wikinger da jetzt auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie auch Kirchen und Klöster gebrandschatzt und geplündert haben. Etwas, was für die christliche Welt völlig inakzeptabel war. Und darüber hinaus, die Wikinger haben keine eigene Schriftkultur in dem Sinne besessen. Sie haben uns also keine Textzeugnisse im großen Maßstab überlassen, sondern das, was wir da aus schriftlichen Quellen wissen, ist alles von vor allen Dingen fränkischen Chronisten geschrieben worden oder angelsächsischen Chronisten, die in den Kirchen und Klöstern waren und zeigt, dass auch eben die ersten Leidtragenden dieser Wikingerüberfälle waren. Da ist es dann relativ naheliegend, dass man als Skandinavier keine sonderlich gute PR bekommt.
Ja, das haben Sie im Grunde schon gesagt, ne? Also diese Geißelungen da irgendwie als Feind des Christentums, das ist mehr oder weniger auch zeitgenössische Propaganda oder PR zumindest?
Definitiv ja. Mhm. Wir müssen das vor dem Hintergrund des Auseinanderfallens des Fränkischen Reiches auch sehen. Wir haben diese Erbfolgestreitigkeiten nach dem Tod Karls des Großen und den christlichen Mönchen ist natürlich dran gelegen, eine Einheit herzustellen. Quasi die Christenheit gegen diesen Feind, diese heidnischen Dämonen aus dem Norden, um dadurch dann auch ja, Stärke zu demonstrieren und Stärke zu schaffen.
Wenn wir jetzt drüber nachdenken, Herr Toplak, was wir heute auch immer noch so über die Wikinger denken, da haben Sie eine schöne eigene Website, wie ich finde, auf der Sie sich mit in Anführungszeichen Wikinger-Themen befassen. Und was ich da sehr witzig fand, ist, dass Sie am Anfang des Jahres Netflix ein Interview gegeben haben, nur um denen zu erzählen, dass ihre neueste Wikinger-Show, Vikings Valhalla heißt das Ding, dass die ziemlicher Käse ist, also historisch betrachtet zumindest. Was stört Sie bei so einer Show am meisten?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Anfrage von Netflix sehr schön und auch sehr fair fand, weil wir tatsächlich relativ.
Das stimmt natürlich, es ist ehrlich, dann sich auch damit auseinanderzusetzen.
Genau, ne? Wir haben relativ offen darüber gesprochen, das fand ich sehr gut. Mhm. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit diesen Serien, ich sehe da einen Vorteil drin, weil sie die Leute für Geschichte und für die Wikingerzeit begeistern. Das Problem ist, dass bei diesen Serien viel mehr der aktuelle Zeitgeist bedient wird, als das, was tatsächlich historische Realität ist. Also die Wikinger werden so dargestellt, wie wir die Wikinger heutzutage gerne hätten. Diese wilden, sexy Nordleute mit nacktem Oberkörper, eben tätowiert, undercut, das entspricht überhaupt nicht dem historischen Bild. Und gerade bei Vikings Valhalla werden auch viele historische Fakten wild durcheinander gewürfelt, so wie man es gerne hätte. Und das vermittelt eben ein völlig krudes Bild, gegen das wir im Museum tatsächlich anarbeiten müssen.
Was können wir denn noch über die historische Realität der Wikinger sagen? Wie waren sie zum Beispiel, wenn sie losgezogen sind auf einem ihrer Raubzüge, wie waren die eigentlich organisiert?
Wir können davon ausgehen, dass diese frühen Plünderungen quasi private Unternehmungen waren. Also der Großbauer oder der lokale Häuptling, der hat ein Schiff besessen, hat die jungen Männer der umliegenden Höfe um sich geschart und ist quasi auf Fahrt gezogen, hat sein Glück gesucht. Mit dem Erfolg hat sich das auch immer weiter professionalisiert, dass sich immer größere Verbände zusammengeschlossen haben, die dann auch unter ja, Fürsten, Kleinkönigen oder so etwas losgezogen sind. Das ist ja etwas, was bei Vikings Valhalla dann auch bei Vikings thematisiert wird mit Ragnar Lothbrok und seinen Söhnen, die dann in England da heeren. Mhm. Das nimmt also tatsächlich immer größere Ausmaße an und wird dann zu quasi schon organisierten Kriegszügen, bei denen man auch nicht nur versucht, Beute zu machen, sondern sich ja dann durchaus auch woanders niederzulassen, also Gegenden zu erobern.
Das heißt aber, zu Beginn war auch so ein Punkt, dass sie sich gegenüber niemandem verantworten mussten, also keinem dänischen oder keinem norwegischen König oder wem auch immer gegenüber.
Diese Königreiche, die wir heute ja tatsächlich auch noch haben mit Dänemark, Norwegen, Schweden, das ist eine Entwicklung, die wir im Laufe der Wikingerzeit fassen können. Mhm. Anfangs sind es wahrscheinlich kleinere Verbünde, wie gesagt Kleinkönige, ob man jetzt den Begriff König nehmen mag oder nicht, das ist also eben so ein Provinzfürst, der das tatsächlich auf eigene Faust macht und dann aber immer größere Machtbereiche erobert, immer mehr Gefolge an sich bindet, auch durch seinen Erfolg bei im Kampf oder auf diesen Raubzügen und dementsprechend dann ja sich so ein erstes Königreich schaffen kann.
Die Wikingerzeit, haben Sie ja auch gerade schon mal benutzt, diesen Ausdruck, Herr Toplak, also eben die Zeit, in der die Wikinger mehr oder weniger aktiv waren, endet dann im 11. Jahrhundert. Was ich irgendwie auch faszinierend finde, wenn man überlegt, wie erfolgreich sie ja bis zu diesem Zeitpunkt waren. Wie lässt sich dieses Verschwinden von der Weltbühne erklären?
Naja, sie verschwinden nicht und sie sind auch weiterhin erfolgreich, denn sie machen das, was sie eben überlebensfähig macht. Sie passen sich an. Mhm. Die Wikinger sterben nicht aus, sondern sie integrieren sich in dieses christlich-europäische Mittelalter. Sie nehmen das Kreuz an, werden gute Christen und gehen dann auf Kreuzzüge und sind weiterhin erfolgreich. Also das ist eigentlich auch in meinen Augen ein bisschen der Kern dieses Erfolges, nämlich die Fähigkeit, sich anzupassen, Widrigkeiten auf sich zu nehmen, sich dann aber auch komplett neu an neue Begebenheiten anzupassen und eben nicht starr die eigene Kultur und die eigenen Traditionen durchzuziehen.
Aber das heißt, diese Tradition der Raub- und Kriegszüge der Wikinger setzt sich in Ihren Augen dann im Christentum auch in den Kreuzzügen weiter fort?
Natürlich, im Endeffekt ist das Endergebnis dasselbe, zumindest für die, ich sag mal, Empfänger dieser Kreuzzüge. Wir haben aber auch nach 1066, was ja dann mit der Schlacht von Stamford Bridge immer so kategorisch als Endpunkt der Wikingerzeit gesehen wird, noch durchaus Überfälle skandinavischer, ergo Wikingerkönige auf England. Das hört also nicht auf. Dementsprechend ist genauso wie der Anfang der Wikingerzeit auch der Endpunkt völlig diffus und geografisch auch durchaus unterschiedlich. Wir können hier in Dänemark gegen Ende des 10. Jahrhunderts theoretisch schon vom Ende der Wikingerzeit sprechen. In Schweden, Norwegen, zum Beispiel auf der heute schwedischen Insel Gotland, zieht sich das teilweise bis ins 12. Jahrhundert hinein, dass wir Aspekte fassen können, die wir als charakteristisch für die Wikingerzeit ausmachen.
Anpassungsfähigkeit, also vielleicht die große Stärke der Wikinger, weshalb wir sie heute noch mit Undercut und Tattoos und nacktem Oberkörper im Fernsehen sehen können. Matthias Toplak war das, Wikinger-Experte und Direktor des Museums in Heiterbu. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Toplak.
Gerne.
Wir haben das ja eben schon besprochen, Matthias. Die Wikinger sind nicht nur im hohen Norden unterwegs gewesen, sondern sie haben eben auch ganz weite Wege gemacht bis weit nach Süden.
Ja, man kann einfach sagen, sie waren eigentlich überall aus europäischer Sicht betrachtet. Sie waren einerseits Krieger, aber es waren eben auch Händler, es waren Entdecker und es waren Gründer von Siedlungen. Ein paar Beispiele nur. 838 kommen sie nach Konstantinopel. Zwei Jahre später findet man sie in Irland, wo Turgesius 841 die Stadt Dublin gegründet haben soll. Vermutlich war es allerdings Olaf, der Sohn des norwegischen Königs, kommt aber aus der gleichen Ecke. 843 dann der Überfall auf Nantes, 844 auf Sevilla, ein Jahr später wird Paris überfallen. 911 erhält der Wikinger Rollo Ländereien von den Franken und gründet die Normandie. Und natürlich diverse Aktivitäten in Dänemark, Norwegen, Island und vor allem in England.
So, und in Europa sah man jetzt diese Boote auf die Küsten zu kommen oder die Flüsse entlang schippern und wusste irgendwie gar nicht so recht, wie einem geschieht. Ne?
Ja, wenn du überfallen wirst, ist es dir erstmal egal, wer dir überfällt.
Kommt, ja.
Aus der Sicht der Europäer waren das Barbaren oder eben Wikinger. Also eine Unterscheidung wurde dabei gar nicht so richtig gemacht. Und die Wikinger, die waren auf der Suche nach sicheren Lebensverhältnissen. In Skandinavien lebten nämlich viele von ihnen als ärmliche Bauern. Und deshalb waren viele darauf aus, angeblich schlecht bewachte Reichtümer in Mitteleuropa zu stehlen. Aber auch die Europäer profitierten. Die Wikinger waren nämlich Händler und die tauschten Honig, Bernstein, Felle, Tierhäute und Waffen gegen Edelmetalle, gegen Silber, Seide, Brokat, Gewürze, Helme und natürlich Rüstungen. Also davon hatten beide Seiten was.
Womit Matthias jetzt gerade schon angefangen hat, da sollen wir noch eine Runde weiterdenken, nämlich diese Wikinger, in Anführungszeichen haben wir ja gelernt, mal aus der europäischen oder vielleicht noch genauer aus der kontinentaleuropäischen Perspektive zu denken. Also aus der Perspektive derjenigen, die da in Aachen, Paris oder sogar Sevilla saßen und quasi nur drauf gewartet haben, endlich von den Wikingern ausgeraubt zu werden. Das machen wir mit Martin Kaufold, Mittelalterhistoriker an der Uni Augsburg, der sich mit Europas Norden im Mittelalter beschäftigt hat. Hallo Herr Kaufold.
Hallo Herr Diekmann.
Ich versuche mir das gerade mal vorzustellen, Herr Kaufold. Ich würde jetzt im Rheinland nicht des 21. Jahrhunderts, sondern des 9. Jahrhunderts leben. Waren die Wikinger mir dann ein Begriff? Wusste ich, wer die sind? Verstehe ich, woher die kommen? Oder waren das nur irgendwelche Barbaren, die mir an die Wäsche wollen?
Ja gut, das kommt ein bisschen darauf an, wer sie waren. Mhm. Also wenn Sie schauen, also wenn Sie die Rheinlande weiterfassen, der Berater etwa von Karl dem Großen, Alcuin, der ist ja so eine unserer ersten Stimmen und Quellen darüber, über die Anfänge dieser Wikingerzeit, weil er aus Norden Englands, aus Northumbria kam. Und dort ist dieses Kloster Lindisfarne, was so im Nordosten Englands liegt, also überfallen worden von den Wikingern. Und das gilt so als, sagen wir mal, der offizielle Beginn der Wikinger. Und da hat er diese Überfälle als sozusagen als das Unheil aus dem Norden bezeichnet. In der Lebensbeschreibung von Karl dem Großen, die auch in dieser Gegend verfasst worden ist, die Sie benennen, da ist dann von den Nordmanni die Rede, also den Nordmännern. Irgendwie. Man weiß schon, dass die irgendwie aus dem Norden kommen und dass mit ihnen nicht unbedingt was Gutes kommt. Aber ja. Das ist in dieser Zeit allerdings häufiger so, dass wenn unbekannter Besuch kommt, dass man nicht so richtig weiß, was die so vorhaben.
Mhm. Aber was wir eben schon gelernt haben, ist, dass sie auch heidnisch waren, diese Männer da aus dem Norden.
Ja, nicht vielleicht sogar, wenn Sie sagen, die Männer, die, bei den Frauen weiß man es nicht immer ganz so genau. Da gibt es auch andere Stimmen. Mhm. Also Sie haben schon von jetzt Rheinland, also Dorestadt, was ja so einem Rhein gelegener Handelsort war. Der ist dann schon durchaus aus Quellen aus diesem schwedisch-nördlichen Umfeld, dann im frühen 9. Jahrhundert, wird da schon davon gesprochen, dass es da etliche Kirchen gibt und dass man deswegen auch in diese Richtung gefahren ist.
Mhm.
Ja, also, aber die meisten sind Heiden, das ist, glaube ich, keine Frage.
Vielleicht können wir das auch nochmal so ein bisschen dann eben in kontinentaleuropäischer Geschichte verorten. Haben wir gerade schon mal mit angefangen, im 9. Jahrhundert bricht ja eben dieses große Frankenreich von Karl dem Großen auseinander, wird unter seinen Enkeln aufgeteilt, die sich dann teilweise untereinander bekriegen und teilweise wird auch innerhalb der neuen Reiche Krieg geführt, um zu schauen, wer da das Sagen hat. Für die Wikinger dann wiederum eigentlich perfekte Bedingungen einzufallen, oder?
Ja, also zumindest sagen wir, hat man den Eindruck, dass es ihnen das erleichtert. Also wie Sie sagen, diese Kriege untereinander, dieser Erben Karls des Großen, die so in den 830er Jahren so richtig einsetzen und so, wenn Sie so schauen, so an den 840er Jahren gibt es so Wikingerzüge, die die großen Flüsse rauffahren, nämlich die Seine rauffahren nach Rouen und nach Paris. Und naja, die Seine raufzufahren gegen die Strömung, das machen sie nicht so an einem Nachmittag. Also das heißt, man weiß, und außerdem, ne, die kommen dann die Seine hoch und die schaffen es bis Rouen und die schaffen es bis Paris. An anderer Stelle schaffen sie es bis nach Tours. Also das heißt, man hat sie auch noch offenbar ziemlich in Ruhe gelassen, während sie auf dem Weg waren, Städte heimzusuchen, die sie wahrscheinlich auch nicht in freundlicher Absicht besuchen wollten. Und dennoch konnten sie das tun. Also hat es keine organisierte Abwehr gegeben.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Gab es denn eigentlich mal irgendeine Antwort? Weil man hätte ja mal sagen können, so, wir halten zusammen, wir stellen ein Heer auf und wir fahren da mal hoch, wo diese Wikinger herkommen und zahlen es denen heim.
Ja, also diese Lebensbeschreibung, diese berühmten Lebensbeschreibung Karls des Großen, die Einhard verfasst hat, da ist von Abwehr, gezielten Abwehrmaßnahmen die Rede, die Karl der Große organisiert haben soll, entlang der Küsten und vor allem eben auch entlang der Mündungen der großen Flüsse, die dann so in die Nordsee gehen, weil man schon wusste, dass das so die Einfallstore waren. Und das hat dann nachher nachgelassen.
Okay.
Und die Heimsuchung in gewisser Weise ist dann unter dem Sohn Karls des Großen sagen versucht worden, aber in zunächst friedlicher Absicht, indem man ihnen nämlich Missionare geschickt hat.
Aha.
Ja, aber denen ist es, die sind mäßig erfolgreich gewesen.
Was heißt das, mäßig erfolgreich?
Ja, also zum Teil wurden sie also ein bisschen also nach Hause geschickt oder nicht alle haben es überlebt, aber also und vor allem haben sie eben auch wenig Bekehrungen hinterlassen, also als sie dann wieder zurückgekehrt sind. Also es war so in den 820er Jahren, ich glaube 26 etwa, fängt es an, dass unter dem Sohn Karls des Großen soll eine Bekehrungsinitiative da gestartet werden. Es sind aber nur ganz wenige Leute, die das tun. Und diejenigen, die es tun, erscheinen ihren Zeitgenossen ein bisschen verrückt.
Ist das auch so ein bisschen Kulturkampf, dass die Wikinger auch sagen, nee, also dieses Christentum da praktisch aus dem Süden, das lassen wir uns jetzt nicht aufoktroyieren?
Das glaube ich um die Zeit noch nicht, weil man das noch nicht so wahrnimmt. Also dass solche kulturkämpferischen Aktionen finden Sie dann ein paar Jahrhunderte später. Dann übrigens in diesem Zusammenhang erst erfahren wir tatsächlich zum allerersten Mal wirklich ausführlicher davon, was man eigentlich von diesen nordischen Göttern so weiß. Ne? Mhm. Das weiß man aus dieser Zeit, Thor und Freya und wie die so alle heißen. Also das erfährt man eigentlich erst dann, als man die so im 1220er, 30er Jahre vom Christentum trennt unter so isländischen Dichtern, Snorri Sturluson. Da wird das ein bisschen gegeneinander gestellt vielleicht, aber in dieser Zeit ist das zumindest. Dazu sind auch die ganzen Einheiten also einfach noch nicht organisiert genug. Mhm. Ja, der Austausch untereinander ist nicht groß genug, würde ich sagen.
Jetzt haben wir die Wikinger jetzt schon häufiger wie so eine grausige Bedrohung von außen diskutiert, aber es ist ja schon auch so, Herr Kaufold, dass sie auch andere Einflüsse hatten in Europa, zum Beispiel Städte gegründet haben.
Ja, es gibt zum Beispiel Dublin, ne? Das ist eine Wikinger-Gründung, wobei, also, und Sie haben ja vorhin schon mit Matthias Toblach gesprochen, der jetzt dieses grandiose Museum in Haithabu leitet, wenn ich das richtig sehe, was ein toller Ort ist, muss man wirklich sagen. Und da sind ja so kleine Handelsniederlassungen, die in diesem Umfeld, also Haithabu ist jetzt keine Wikinger-Gründung und es ist auch keine, nach unserer Vorstellung, weiß ich nicht, wie Herr Toblach das jetzt so einschätzen würde, ob es eine richtige Stadt ist, aber auf jeden Fall so Handelsplätze, die auch vielleicht nicht die ganze Zeit durch bespielt wurden, sondern vielleicht so saisonal, aber naja, schon so nach der Zeitgröße, so vielleicht, wenn da so mal zwischenzeitlich mal so 1000 Leute sich zusammenfanden, dann ist das ja schon mal eine Geschichte. Ne? Und Birka, also da, was da so in der Gegend des heutigen Stockholm ist und so, also solche Handelsplätze gibt es und das ist ja so ein bisschen auch immer die Frage, sind das jetzt alles nur Räuber oder sind es auch Händler oder sind es Händler, die man missversteht?
Ja.
Aber tatsächlich würde ich denken, es gibt sowohl Händler als auch Räuber und die haben sich auch untereinander beraubt, nach dem, was man da so liest und weiß. Und sie haben eben dann auf der anderen Seite auch Klöster beraubt.
Aber würde man den Wikingern dann doch Unrecht tun, wenn man sie sozusagen nur auf das Rauben und das Brandschatzen reduzieren würde?
Ja, sicher. Sie haben ja zum Beispiel außerdem auch noch Island besiedelt. Ne? Das ist ein bisschen verzögert, ein bisschen später. Also sagen wir, es gibt ganz offenkundig, ich würde schon sagen, also zum einen ist in der damaligen Zeit der Wunsch nach Beute nicht in irgendeiner Weise kritisch zu sehen. Im Gegenteil, das ist als ein ehrenvolles Unternehmen jeweils angesehen. Und wenn die Beute von jemand anders geholt werden muss, dann ist das eben so bei Beute. Mhm. Aber da waren die Franken, die jemand hier überfällt und so, in keiner Weise anders. Das ist, und natürlich war man auch ganz stolz darauf, wenn man entsprechend was einholte. Aber das ging nicht nur um solche Sachen, sondern es gibt einfach auch, glaube ich, eine gewisse Neugier auf was Neues zu entdecken. Das ist, glaube ich, auch mit im Spiel. Und naja, viele sind ja schließlich dann auch an den Orten geblieben. Also das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwie sind sie dann schließlich zum Teil auch an diesen Orten geblieben. Insbesondere in England sind ja doch sehr viele Normannen heimisch geworden und haben schließlich die Oberschicht gebildet, ne? die also das Land ja durchaus auch mitgeprägt hat.
Martin Kaufhold, Mittelalterhistoriker an der Uni Augsburg, hat uns nochmal mitgenommen in die Wikingerzeit. Danke fürs Gespräch, Herr Kaufhold.
Danke sehr, Herr Lichmann.
Der Herr Kaufhold Matthias hat eben den guten alten Alkuin erwähnt. Eine unserer allerersten Eine Stunde History-Folgen überhaupt. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, kluger Mann.
Ja, das stimmt allerdings, dieser Alkuin. Ja. Am Hofe Karls des Großen hat er eben auch schon über die Wikinger geschrieben. Und ich finde verrückt, wir tun das heute immer noch.
Ja.
Buchreihen, Serien, Filme, Dokus, Drama, alles dabei. Irgendwie irre, dass sich dieser Stoff über 1200 Jahre gehalten hat.
Ja, ich will nicht verhehlen, dass ich auch tatsächlich wirklich überrascht war, denn unter dem Begriff Viking findest du dutzende Filme. Das sind meistens prügelnde, barbarisch bodygebildete Monster, die aufeinander einschlagen, Frauen vergewaltigen, Dörfer in Brand stecken und sich auf viele unterschiedliche Arten gegenseitig umbringen. Und immer dabei ist der Gegensatz zwischen den Christen und den Heiden. Und manchmal hat das regelrechten Kreuzzugscharakter, wenn nämlich die Christen zum Beispiel die Wikinger bekehren wollen.
Sind aber nicht nur Filme und TV-Serien, ne, wo die Wikinger auftauchen.
Nee, das stimmt. Sie haben auch den Büchermarkt erobert. Es gibt unzählige Werke. Das Abtauchen in die nordische Mythologie verpackt in 21 kindgerechte Geschichten zum Beispiel. Oder die wahre Geschichte der Wikinger. Das Wikinger-Malbuch. Die Wikinger, Entdecker und Eroberer. Und das ist jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Ja. Es gibt weitaus mehr und es gibt jede Menge Musik, die mit dem Thema Wikinger daher Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Das kommt aus Valhalla Calling Me, so heißt das Werk. Und diese Musik ist zu martialischen Bildern zu sehen in der Serie Vikings Valhalla auf Netflix.
Das hast du dir auch ordentlich auf dem Sofa reingezogen, oder?
Aber hallo. Valhalla.
Da warst du am Start.
Aber.
Bei Matthias waren es also die Vikings, hat er eben erzählt. Ich muss sagen, dass ich Anfang diesen Jahres mächtig bei God of War Ragnarök hängen geblieben bin. Das ist jetzt wiederum ein Videospiel, keine Serie für die PlayStation 5. Aber auch eben ein eisiges Metzel-Epos mit Axt, Speer, Langboot, Odin, Thor und Freya, also alles dabei, was das Wikingerherz so begehrt. Warum geistert dieser Stoff immer noch in unseren Köpfen rum, während wir ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf nehmen, dass das ja mit der historischen Realität im Grunde gar nichts zu tun hat? Das besprechen wir mal mit dem Filmwissenschaftler und Kritiker Lukas Förster. Hallo, Herr Förster.
Guten Tag, hallo.
Tja, warum ist das so, Herr Förster? Warum funktionieren die Wikinger so gut?
Also ich würde erst mal sagen, sie funktionieren in manchen Medien sehr gut, in anderen muss man ein bisschen genauer hinschauen. Aha. Vielleicht. Also ich glaube, der Boom, der findet vor allem tatsächlich im Serienbereich statt. Und ich denke, das liegt vor allem einfach daran, dass da in den letzten Jahren Stoffe für episches Erzählen mit großen Schauwerten sehr gefragt waren. Also auch wegen den Konkurrenzkämpfen. Und dafür sind die Wikinger natürlich ideal. Und auch den Einfluss von Game of Thrones darf man da sicher nicht unterschätzen. Das war ja wirklich der Riesenhit über Jahre hinweg. Und auch wenn das keine Wikinger-Serie im engeren Sinne war, schließt das doch sehr deutlich an die nordische Mythologie und so weiter an. Also im Kino zum Beispiel, da gab es zuletzt The Northman als einen großen Wikinger-Film sozusagen.
Der wurde ja auch sehr überschüttet mit Lob und allen möglichen Preisen auch von der Kritik, oder?
Ja, genau, der wurde von der Kritik sehr gelobt, aber an der Kinokasse war er nicht besonders erfolgreich, muss man dazu sagen.
Ja.
Und wenn man dann zurückgeht, muss man schon ein paar Jahre zurückgehen, um den nächsten größeren Kino-Wikinger-Film zu finden. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass dieses Thema weiter präsent ist. Und ich denke, ein Grund dafür ist, dass wir uns für die Wikinger interessieren, weil man da von einer vormodernen, archaischen und fremden Welt erzählen kann, die aber gleichzeitig europäisch geprägt ist. Und ich glaube schon, ein Grund dafür, warum die erfolgreich sind, diese Serien, während zum Beispiel Abenteuerfilme oder Abenteuerserien, die jetzt zum Beispiel davon berichten, wie jetzt Europäer in fremde Länder gehen und dort irgendwie die archaischen Volksstämme besuchen, aufsuchen. Das gab es ja früher auch, aber das würde heute eben nicht mehr funktionieren, weil dann käme der Vorwurf der Ausbeutung, des Exotismus und so weiter. Mhm. Während bei Wikinger funktioniert das eben nicht. Also da kann man noch von archaischen Strukturen erzählen, ohne dass solche Vorwürfe kommen.
Aber ganz spannend, weil Sie ja auch schon diesen Vergleich zu Game of Thrones gemacht haben. Das ist ja nun wirklich eine Fantasy-Welt. Klar, irgendwie so ein bisschen englisches Mittelalter nachempfunden, aber da fliegen Drachen und so rum. Und dann eben so Wikinger-Shows, die auch so populär sind. Sind die so populär eben, weil man es gerade nicht so ganz genau nimmt mit der historischen Realität?
Also ich glaube, was diesen Serien wichtig ist, ist, dass sie so einen sinnlichen Eindruck davon vermitteln, wie diese Vergangenheit sich angefühlt haben könnte. Also es geht darum, das sind oft sehr schmutzige und dreckige Filme und Serien. Mhm. Und es gibt eben diese Betonung des Archaischen, auch einer vormodernen Moral. Und das ist den Serien wichtiger als jetzt irgendwie historische Korrektheit im engeren Sinne, dass da jetzt wirklich auch alles historisch stimmt. Und es ist auch wichtiger als so die Darstellung von, sagen wir mal, historischen Dynamiken, also die Makrosperspektive, dass da von irgendwie Machtverhältnissen erzählt wird oder sowas. Das ist alles nicht so wichtig in diesen Filmen. Also Geschichte ist da eine Textur und weniger eine Erzählung darüber, wie zum Beispiel Gemeinschaften sich bilden oder wie Veränderungen möglich sind und so weiter.
Das findet der Historiker in mir natürlich irgendwie problematisch, Herr Förster. Ne? Also wenn Geschichte krumm und schief dargestellt wird, ich meine, ob Wikinger jetzt geflochtene Bärte hatten oder nicht, ja, es kann ja vielleicht noch egal sein, aber wenn dann bestimmte Fraktionen oder Ethnien, Völker, was weiß ich, als Schurken oder als Helden dargestellt werden, wenn ihnen irgendwelche Vorstellungen oder Werte in den Mund gelegt werden, die eigentlich aus unserer heutigen Zeit stammen, dann wird es für mich zweifelhaft. Aber ich sehe auch ein, es ist im Grunde gutes Entertainment. Wo würden Sie es zwischen diesen beiden Polen einordnen?
Also einmal sollte man grundsätzlich natürlich sagen, Historienfilme, Historienserien sagen immer mehr über die Gegenwart aus, als über die Zeit, die sie darstellen. Das sehen eigentlich auch alle so. Aber wenn dann drüber geredet wird, dann ist es dann doch oft so, dass dieses Wissen auch wieder vergessen wird. Also dass man dann doch irgendwie an die Serien Ansprüche stellt, die sie gar nicht erfüllen können. Also zum Beispiel auch, wenn heutzutage immer wieder heißt, jetzt werden auch Filme und Serien aus sozusagen anderen Perspektiven erzählt, aus inklusiveren Perspektiven, dann heißt das nicht automatisch, dass wir dadurch ein besseres Bild der Vergangenheit haben. Weil so das Erinnern in diesen Serien ist immer selektiv und jede Inklusion produziert auch Exklusionen. Aber das war eben immer schon so. Also das war früher auch nicht besser. Also es ist jetzt auch nicht so, dass diese neuen Serien, die dann manche sozusagen als woke Geschichtsschreibung kritisieren, dass die eine vorher heile Geschichte uns kaputt machen. Also das waren immer, vorher waren es halt andere Konstruktionen. Und ich denke, man muss sich einfach diesen Blick darauf haben, Historienfilm erzählt in erster Linie über die Gegenwart und höchstens in zweiter Linie über die Vergangenheit.
Dann nehmen wir das doch jetzt nochmal auf, Herr Förster, und denken nochmal an so Wikingerstoff und zum Beispiel eben so eine populäre Serie wie Vikings Valhalla, vielleicht aber eben auch den Film The Northman, haben Sie ja schon angesprochen, dass wir eben uns so mit den Wikingern beschäftigen. Was sagt das über uns aus im Hier und Jetzt?
Das ist ja immer so die Frage, also ob das jetzt zum Beispiel Sehnsuchtserzählungen sind, also ob es darum geht, dass die irgendwas kompensieren, was wir in der Gegenwart nicht mehr haben, also sozusagen auch eine Flucht vor der Moderne ist, wenn wir uns jetzt Wikinger-Serien anschauen. Also bei sowas bin ich immer sehr vorsichtig.
Okay.
Ich denke, die meisten Leute genießen Fiktionen, fiktionales Erzählen als Fiktion und sind auch ganz froh, dass das so ist. Die sind doch froh, dass, wenn sie den Fernseher ausschalten oder aus dem Kino rausgehen, dass sie dann in ihrer gemütlichen, vergleichsweise gemütlichen Realität wieder ankommen und eben nicht irgendwie sich mit irgendwelchen wilden Horden rumschlagen müssen. Also ich denke, es gibt einfach einen Wunsch nach solchen epischen Erzählformaten, die diese Wikinger-Erzählungen bedienen und auch nach dem Melodramatischen daran, auch nach dem unironischen Erzählen, was in diesen Stoffen steckt. Und das wird von diesen Wikinger-Erzählungen bedient. Und ich glaube, deshalb sind sie so beliebt.
Unironisch sind die auf jeden Fall, da würde ich Ihnen sofort zustimmen, Herr Förster. Lukas Förster, Filmkritiker und Filmwissenschaftler in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Gerne, danke.
Ich hätte jetzt ehrlicherweise, Matthias, muss ich sagen, schon wieder Bock auf irgendeinen Wikinger-Film oder so eine Serie. Auch wenn ich weiß, dass es Quatsch ist, hätte ich trotzdem Lust. Wie ist es mit dir?
Ja, da kannst du nämlich das dir angucken, was du nicht mehr machen darfst. Und deswegen bist du da so scharf drauf. Ja?
Gemein von dir, aber vielleicht ist da was Wahres dran. Man muss fairerweise sagen, unser Metier hier, unser Eine-Stunde-History-Metier, die Geschichte, hat aber auch noch deutlich mehr Stoff zu bieten als jetzt bloß die Wikinger.
Ja, und es wird auch immer mehr verfilmt oder wieder verfilmt. Also läuft gerade mit großem Erfolg der Remake von Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Unter anderem mit Daniel Brühl und David Striesow bei der Oscarverleihung groß abgeräumt. Die Liste der Filme mit historischen Inhalten seit 10 Jahren ist wirklich lang. Und da gibt es jede Menge TV-Serien. Babylon Berlin, da haben wir ja auch viel zu gemacht. Weißensee, auch hier kann man endlos weitermachen, weil historische Filme beim Publikum offenbar laufen. Aber bei den Wikingern oder den Barbaren, da erstaunt mich das schon. Weil es eigentlich irgendwie immer dasselbe ist. Weil Männer in rudimentärer Kleidung mit üblen Manieren kämpfen gegen Besatzer, eine andere Religion oder für die Eroberung fremden Eigentums, und alle waren es im Sportstudio.
Aber du hast es ja schon schön ausgedrückt. Man macht eben das, was man heute nicht mehr machen darf. Rumknüppeln, metzeln und so. Und ich finde übrigens, Männer in rudimentärer Kleidung mit üblen Manieren, abgekürzt Mirkmüm, könnte ein neues Genre sein für den Kram. Euch da draußen wünsche ich viel Spaß mit Mirkmüm oder auch nicht, je nachdem, ob ihr euch das reinzieht oder nicht. Wir haben heute die Wikinger aber auch historisch aufgedröselt und eine Menge dazugelernt. Nächstes Mal freue ich mich auch schon wieder drauf auf ein Thema. Da gucken wir nämlich sozusagen auf das historische Ereignis hinter dem historischen Ereignis. Denn klar, Französische Revolution kennen wir alle, 1789. Aber wusstet ihr, dass die erste republikanische Verfassung Frankreichs, ein europäischer Meilenstein, für den blutig gekämpft wurde, dass diese Verfassung erst 4 Jahre nach der Revolution fertig wurde? Und wusstet ihr außerdem, dass diese Verfassung nie in Kraft trat, weil sie abgelöst wurde vom Terror? Denn wo endet eine Revolution ohne Gesetz? Genau, unter der Guillotine. Und da hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt schön auf euch auf. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.